ARD.
Seit 3 Jahren gibt es jetzt diesen Podcast. Und natürlich fragen wir, ich und das Team, das ihn produziert, immer wieder, was bewirkt er? Natürlich können wir uns Zahlen anschauen und uns freuen, wie viele ihn hören. Aber eigentlich interessant ist natürlich, macht dieser Podcast tatsächlich einen Unterschied? Stößt er Dinge an? Ich habe deshalb in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, uns zu schreiben, wenn ihr Beispiele zu erzählen habt, wo dieser Podcast zu konkreten Veränderungen geführt hat. Und da ist einiges zusammengekommen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Bei mir ist jetzt Gabor Pahl im Studio, der die Schule brennt im SWR redaktionell verantwortet. Der hat die Rückmeldung gesichtet, gesammelt und heute mitgebracht. Hallo Gabor.
Hallo Bob, ja. Und ich kann sagen, es hat sich gelohnt, denn da ist einiges zusammengekommen. Und zwar nicht nur von den Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Wir haben zum Beispiel auch erfahren, dass der Podcast dazu geführt hat, dass einer deiner Gäste mit einem Preis für sein Engagement ausgezeichnet wurde, weil die Jury über den Podcast überhaupt auf ihn erst aufmerksam geworden ist. Da verrate ich nachher noch ein bisschen mehr. Es gibt eine Podcast-Folge, das kann ich schon verraten, das war die mit Stefan Rupaner über die Alemannenschule in Wutöschingen. Auf die haben sehr viele sich bezogen und geschrieben. Deswegen haben wir ihn dann nachher auch nochmal zugeschaltet. Aber ich fange mal an mit einer Mail von Johann Stickow von der Anna-Freud-Schule in Ludwigshafen. Er schreibt, hey Bob, ich höre deinen Podcast seit gut einem Jahr und er hat mich an vielen Stellen inspiriert. Ich habe ihn auch viele Male schon meinen Kolleginnen und Kollegen empfohlen und den Link geteilt. Die Folge zur Demokratiebildung mit Marina Weißband war großartig. So, und bevor ich jetzt noch weiterlese und was er daraus gemacht hat, spielen wir mal einen kurzen Ton aus dieser Folge zu. Nämlich auf diese Stelle nimmt die Mail dann auch gleich Bezug. Es ging um Demokratiebildung und wie wichtig für die Demokratiebildung die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist. Also, dass Schülerinnen und Schüler selber merken, was sie in ihrer Schule mitgestalten können und was dann eben schon bei den Schultoiletten anfängt.
Dass zum Beispiel, wenn ich mehr Selbstwirksamkeit habe, wenn ich mehr auf einen Raum Einfluss nehmen kann, mehr Mitbestimmung habe, dass dann auch Vandalismus zurückgeht, weil ich dieses Bedürfnis, den Raum irgendwie zu verändern. Ich habe ja vorhin das Kleinkind erwähnt, das Klötzchentürme umschmeißt, weil es noch keine bauen kann. Und so ähnlich funktioniert das auch mit Vandalismus. Wenn ich nicht positiv beeinflussen kann, wie meine Schule aussieht, kann ich wenigstens was kaputt machen. Dann habe ich auch was geändert. Plus es kommt hinzu, wenn ich selbst über meine Schule mitbestimme, dann betrachte ich sie auch als mein Zuhause, als mein Wohnzimmer.
Ja, also das war aber Marina Weißband und jetzt bin ich wieder bei der Mail von Johann Stickow. Er schreibt, die Folge zur Demokratiebildung war großartig, sowohl in meinem Unterricht im Fach Pädagogik als auch in einer kleinen AG mit Kollegen des Präventionsteams habe ich schon das Zitat gebracht, Vandalismus auf Schultoiletten ist ein Schrei nach Partizipation. Wir hatten einen akuten Fall von Vandalismus auf den Toiletten und die Schulleitung hat uns beauftragt, Maßnahmen zu entwickeln. Diese Podcast-Folge war dann Grundlage der Diskussion. Das war spannend. Danke für die wertvolle Arbeit und weiter so. Ich fand das auch tatsächlich im Rückblick wirklich eine starke und wichtige Folge, wobei ich gar nicht so sagen kann, warum. Aber sie ist mir wirklich hängen geblieben.
Ja, ich glaube, ich weiß warum. Und zwar diese Frage nach der Selbstwirksamkeit und den Schultoiletten, das war etwas, was ich in dem Buch von Marina Weißband, Eine neue Schule der Demokratie, schon so spannend fand, weil es die Perspektive so verschiebt. Und die verschiebt die Perspektive ja auch auf der Grundlage, dass man sich fragt, was wir machen, nicht um den Sanktionskatalog noch weiter hochzufahren, sondern zu überlegen, ja Mensch, wenn das tatsächlich wahr ist, wie können wir denn für Partizipation sorgen? Und ich glaube, das ist deshalb stark gewesen, weil Marina auf der einen Seite sich so sehr für Demokratie einsetzt, das aber nicht ein abstraktes Gebilde bleibt, sondern sie mit Aula beschreibt, was das tatsächlich in der Umsetzung heißt, ganz konkret. Und ich glaube, solche Folgen sind immer dann spannend, wenn sie beides verbinden, die Vision und gleichzeitig auch Impulse für die Umsetzung.
Also auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass dann direkt was in der Schule dann daraus gefolgt ist. Uns haben auch Sprachnachrichten erreicht. Die erste, die ich hier mal spielen möchte, ist von Michael Born von der Realschule in Mainz-Lerchenberg.
Vielen Dank für die großartigen Podcasts von Die Schule brennt. Besonders spannend fand ich die Unterhaltung mit Stefan Rupaner von der Alemannenschule und auch die Folge mit Ranga Yogeshwar. Durch das regelmäßige Hören von Die Schule brennt habe ich mich dazu entschieden, mich in die Schulleitung zu bewerben und versuche jetzt bei uns an der Schule als pädagogischer Koordinator das selbstorganisierte Lernen bzw. die Schmetterlingspädagogik der Alemannenschule bei uns an der Schule umzusetzen. Das wird bestimmt noch ein weiter Weg, aber ich bin motiviert und freue mich auf den Weg.
Ja, ich habe ja gesagt, dass auf Stefan Rupana haben sich einige bezogen. Mit ihm sprechen wir nachher auch nochmal direkt. Aber du siehst du mal, was so ein Podcast auslösen kann. Ein Lehrer entscheidet sich, sich in die Schulleitung zu bewerben.
Also sowas wirklich zu hören ist genial. Ich freue mich da immer drauf, wenn mir das zum Beispiel bei Vorträgen oder auf Panels in Nachbesprechungen auch Leute zurückgeben, dass sie sagen, da ist so ein Funke, der dann zu etwas führt, was weitergeführt wird. Weil wir haben es gerade schon mal gesagt, man kann sich Zahlen angucken und sich darüber freuen, aber wie das weitergeht, ist ja eigentlich das Spannende. Und wenn jemand sagt, ich habe mich dafür entschieden, jetzt Schule zu gestalten durch unter anderem diesen Podcast, das ist besser geht's eigentlich gar nicht.
Wobei, wenn ich das als Außenstehender so richtig wahrnehme, ist Schulleitung ja nicht das, worum sich viele reißen.
Ja, das stimmt. Es werden auch viele Schulleiterinnen und Schulleiter gesucht, weil die so viele Aufgabenstellungen haben. Und ich glaube, einer der größten Aufgaben für Schulleitung ist, Prioritäten zu setzen. Das ist wirklich nicht einfach, weil alles zu tun ist, kann man sich vielleicht so vorstellen wie bei Lehrkräften, nur eine Ebene höher. Wenn man allen gerecht werden will, dann wird es zu viel. Aber gerade deshalb ist es ja so toll, wenn sich Leute dann dahin bewerben, die das Gefühl haben, ich weiß hier, wofür ich das mache und ich habe auch eine Zielsetzung, der ich nachkomme. Da ist Stefan Rupana natürlich ein perfektes Beispiel für.
Ich möchte noch auf eine andere Mail eingehen oder eine ergänzen von einer Absenderin, der dieser Podcast ebenfalls Mut gemacht hat, aber in einer anderen Phase. Den Namen, hat sie gesagt, sollen wir nicht nennen, aber sie schreibt, wegen des Podcasts und der Menschen und Projekte, die ich dadurch kennenlerne, habe ich noch nicht den Mut verloren, mein Lehramtsstudium weiterzuführen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu wissen, dass ich in meinem Bestreben, Schule zu verändern, nicht allein bin, sondern eigentlich nur eine schon vorhandene Welle reiten muss. Großes Dankeschön nochmal für einen tollen Podcast. Machen Sie bitte weiter. Also die einen gehen dank des Podcasts in die Schulleitung, die anderen werden ermutigt, überhaupt das Studium zu Ende zu führen.
Ja, das ist genial. Auf der einen Seite ist es genial. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der wichtig ist, Mut, aber gleichzeitig natürlich auch die Substanz, dass man sagt, ich habe jetzt nicht nur Mut, irgendwas zu machen, sondern ich habe auch die verschiedensten Impulse, wo ich dann weiter draufblicken kann. Also gerade in Bezug auf Lehrämtler freut mich das da natürlich nochmal besonders.
Dazu passt vielleicht auch noch hier eine Mail von Christoph Schank. Der Podcast stellt seit anderthalb Jahren einen Teil meiner wöchentlichen Routine dar, sodass es mir ein Anliegen ist, dem Wunsch nachzukommen. Also da bezieht er sich darauf, auf den Wunsch, mal ein Feedback zu geben. Für Ihre bessere Einschätzung möchte ich über mich mitteilen, dass ich nach dem Vorbereitungsdienst im 27. Jahr aktiv im Schuldienst an einem integrierten System tätig bin. Vorab erscheinen mir oft einige Folgentitel Ihres Podcasts persönlich weniger interessant, aber nach dem Hören kann ich vielen dieser Folgen einiges abgewinnen und empfinde die Folgen als bereichernd und gewinnbringend. Da kann ich vielleicht als Redakteur sagen, also vielen Dank für die Geduld, denn um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir leben ja in Zeiten, in denen die Menschen eher ungeduldig sind und auch bei Podcasts oft in den ersten 20 Sekunden schon entscheiden, ob sie weiterhören oder nicht. Oder auch beim Lesen des Titels allein der jeweiligen Folgen dann schon ihre Entscheidung treffen. Deswegen ringen wir oft darum, wirklich einen aussagekräftigen Titel zur Folge zu finden, der neugierig macht, aber auch nicht zu viel verspricht. Und deswegen freut mich sowas umso mehr, wenn es Leute gibt, die den Folgen auch mal eine Chance geben. Also auch wenn der Titel sie vielleicht erstmal gar nicht so anspricht. Ist ja im Grunde das Gleiche, das kennst du aus den sozialen Medien, ist ja auch so, da muss ja man sofort die Leute catchen, sonst sind sie weg.
Ja, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Tanz auf der Rasierklinge. Das gilt ja sogar für den Namen, die Schule brennt, der ja auch schon kritisiert wurde dafür, dass man sagt, naja, aber könnte man das nicht positiver gestalten? Und dann muss man auf der anderen Seite sagen, ja, aber wenn man sagt, Schule kann auch schön sein, dann hören es einfach erstmal nicht so viele. Und wenn man sagt, boah, die Schule brennt, stimmt, da, es gibt so viele Probleme und dann kommt ein konstruktiver Lösungsansatz, dann ist das ja umso besser. Was mich hier übrigens gerade auch freut, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich hast du es extra gemacht, dass das hintereinander kommt, dass auf der einen Seite Lehrämtler das hören und auf der anderen Seite Kolleginnen und Kollegen, die so viele Jahre dabei sind. Mhm. Denn das ist aus meiner Sicht etwas, was auch für Lehrkräfte so wichtig ist, sozusagen gleichzeitig Lerner zu bleiben. Ich begreife begreife mich immer auch als Lerner und ich habe das ja selber so, dass ich immer so interessiert bin und denke, wow, jetzt habe ich eine neue Perspektive. Was man davon übernehmen kann, ist immer eine andere Frage, aber dass jemand dann sagt, ich bin 27, also fast 30 Jahre dabei und das ist meine Routine, das zu hören, das ist ganz toll.
Jetzt habe ich hier noch eine Sprachnachricht, die hat uns aus Wien erreicht.
Hallo, mein Name ist David, ich komme aus Wien und bin Lehrer an einem Gymnasium. Und bei mir gab es tatsächlich eine Folge, die so in meinem Denken was verändert hat. Ich habe mit dem Hören des Podcasts erst im letzten Sommer angefangen, weil ich das schon ewig lang auf meiner To-Do-List hatte. Aber ich habe mir so schwer getan, jetzt wirklich anzufangen und dieses Commitment einzugehen, weil es schon so viele Episoden gibt und die alle irgendwie sehr interessant klingen. Und habe es dann endlich mal geschafft, mich durchzuringen und anzufangen. Und ich bin dann relativ schnell zur Folge mit Stefan Ropana gekommen. Und das ist mir so in guter Erinnerung, weil ich mir da erstmal gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht sein, was der da beschreibt. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Und ich habe mich dann wahnsinnig viel eingelesen, habe mir alles Mögliche, was ich gefunden habe, angeschaut, angehört und mich irgendwie vielleicht auch auf die Suche nach einem Haken begeben, weil ich mir gedacht habe, das, und ich habe ihn aber nach wie vor nicht wirklich gefunden. Und seitdem bin ich viel am Nachdenken, was ich davon für mich und für meinen Unterricht übernehmen kann. Und das hat für mich auch dazu geführt, dass ich meinen Blick nach außen öffne und mal schaue, was es sonst so gibt. Und wo das Ganze hinführt, weiß ich eigentlich auch noch gar nicht. Aber es hat zumindest für mich mal den Blickwinkel eröffnet, was man alles anders machen kann und welchen Spielraum man eigentlich auch hat. Und momentan versuche ich, Schulen in der Umgebung zu finden, von denen ich mir in Hospitationen was abschauen kann. Weil für mich einfach doch viele Fragen offen sind, wie organisiert man den notwendigen Raum für sowas, wenn eh nicht viel vorhanden ist, oder wie bildet man den Fortschritt von SchülerInnen ab, sodass das für alle leicht ersichtlich ist, oder wie macht man das mit den individuellen Gelingensnachweisen, wie bettet man das zeitlich ein, wie geht sich das alles aus? Ja, danke euch jedenfalls für eure Arbeit, das Hören von eurem Podcast ist zu meinem Montagmorgen-Ritual geworden und immer wenn ich dann eine neue Folge Schule brennt höre, dann denke ich mir wieder, ja doch, stimmt schon so, das passt schon. Also danke euch.
Das freut mich natürlich nochmal insbesondere, dass das aus Österreich kommt. In Wien bin ich, wie sagt man dort, im Jänner auch wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt haben wir Stefan Ropana tatsächlich zugeschaltet. Erstmal Stefan, Schule, man sucht einen Haken, weil es zu schön ist, um wahr zu sein. Freut dich so ein Feedback immer noch?
Ja, natürlich freut mich das immer noch. Aber den Haken suchen ja auch wirklich immer alle. Und dann freut es mich schon, wenn die ihn auch nicht finden, weil ich finde ihn ja auch nicht.
Es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass wir gesprochen haben. Seitdem ist einiges passiert. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor, was gleichzeitig auch heißt, dass noch viel mehr Menschen über deine Schule sprechen konnten. Bist aber gar nicht mehr aktiv dabei. Was ist noch passiert, seitdem wir das erste Mal hier im Podcast gesprochen haben?
Also was passiert ist, ich hatte jetzt mal Zeit überhaupt nachzudenken, was hast du denn da gemacht die letzten 17 Jahre als Schulleiter, als 19 Jahre als Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen. Und ich durfte das, wie du es gesagt hast, auch in einem Buch zusammenfassen, das könnte Schule machen und das ist die Schmetterlingspädagogik. Und inzwischen wurde die Schmetterlingspädagogik zu einem Begriff, nicht zuletzt, weil wurde es auch ein Bestseller, weil ich durch dich schon so bekannt gemacht wurde, weil ich war ja vorher nicht nach außen tätig. Das hat erst angefangen, nachdem ich pensioniert war, bin ich so viel nach außen gegangen. Jetzt bin ich halt viel unterwegs, von Linz bis Hamburg, bis vorgestern war ich noch in Südtirol, in der Schweiz. Ich bin viel in Norddeutschland unterwegs. Ja, hat sich sehr viel getan inzwischen und da freue ich mich auch drüber.
Wenn Leute über dich berichten und ich dann mit denen ins Gespräch komme, sagen die, das hört sich ja so an, so nach dem Motto, es ist doch alles möglich, aber ich habe damals bei dir auch die Ordner voller, sagen wir mal, Korrespondenzen gesehen, denn es war ja nicht alles so einfach. Und du hast auch selber erzählt, dass die Unterstützung zumindest am Anfang nicht besonders groß war. Hast du das Gefühl, dass, sagen wir mal, auf Verwaltungs- und Entscheiderebene da auch ein wenig ein Umdenken stattfindet oder zumindest die Offenheit für einen Austausch?
In manchen Ländern, also in Luxemburg, in Südtirol oder in Niedersachsen, schon in Baden-Württemberg, nein, eindeutig nein. Also bei uns kann jeder Pensionierte kann locker noch ein paar Stunden an der Schule machen. Weil wir haben zu wenig Lehrkräfte. Alle dürfen das, außer Stefan Rupaner. Der kriegt keinen so einen Mini-Vertrag, weil die Schule Rupaner frei halten wollen. Das ist die untere Verwaltungsebene, weil die Ministerin, die hat mir ja sogar einen Landesverdienstorden, die Schaufermedaille verliehen für besondere Dienste um das Land. Also oben kommt es schon an, die Verwaltungsebene bremst nach wie vor.
Der Kommentator hat gerade eben gesagt, dass er sich so ein bisschen auf die Suche macht nach anderen Schulen in Österreich. Jetzt würde ich von dir zum Schluss nochmal wissen, außer jetzt nochmal natürlich das Buch auch zu lesen, um detaillierter zu sehen, was heißt das eigentlich, wie kann man das umsetzen? Gibt es da Möglichkeiten von Leuten, die sich für Schmetterlingspädagogik, die Alemannenschule oder generell Lernen in selbstgesteuerten Szenarien interessieren, sich miteinander zu verbinden oder zumindest Informationen einzuholen?
Also in Österreich arbeiten wir ja sehr eng zusammen mit Schule im Aufbruch. Die hat da sehr viele Informationen. Ich bin jetzt auch gerade seit neuestem in Deutschland Schule im Aufbruch in der Vorstandschaft mit dabei. Es gibt in Hart eine Schule bei Bregenz, die in die Richtung schon sehr stark arbeitet. Und es gibt mehrere Schulen, an denen ich schon in Österreich war, um Vorträge zu halten. Da gibt es sehr engagierte Schulen. Aber Österreich hat das gleiche Problem wie alle anderen auch. Du sagst ja, die Schule brennt. Wir müssen mal abwarten, bis sie komplett abgebrannt ist, bis die weg ist, damit wir sie neu aufbauen können. Wenn dein Podcast dann mal heißt, die Schule ist abgebrannt, dann wird's gut.
Wir hoffen mal, dass die Schule nicht komplett abbrennen muss, damit sich was ändert. Lieber Stefan, wie gesagt, du hast einen unglaublich großen Eindruck gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke für deine Arbeit und danke, dass du in dieser Special-Weihnachtsfolge dabei warst.
Dankeschön auch von mir. Frohe Weihnachten.
Ja, gleichfalls. Tschüss. Ja, schön sowas zu hören. Bisher haben wir ja nur Rückmeldungen von Lehrkräften gehabt, auch wenn in unterschiedlichen Phasen ihrer Laufbahn. Aber es gibt auch Reaktionen aus dem weiteren Umfeld des Bildungssystems. Dazu gehört eine Mail von Björn Frischer. Er hat uns geschrieben, der Podcast Die Schule brennt begleitet mich persönlich nun seit 2 Jahren. Ich bin kein Lehrer, aber seit 2020 in der Ausbildung meist junger Erwachsener bzw. Erwachsenenbildung einer deutschen Behörde tätig. Der Podcast hat mein Denken und meine Haltung sehr beeinflusst. Das liegt vermutlich daran, dass meine eigene Schulzeit bereits fast 20 Jahre zurückliegt und ich lange Zeit nur einen sehr eingeschränkten Blick auf die Themen Schule und Bildung hatte. Besonders gefallen haben mir die Folgen zu den digitalen Themen im Bildungskontext, also die Gespräche mit Sascha Lobo und Christian Sparnagel sind mir dabei gut in Erinnerung geblieben, aber auch die Folge mit Viola Patricia Herrmann hat mich nachhaltig geprägt, weil ich zudem nun den Podcast Hey Diggis höre. Digitalität spielt in meinem beruflichen Kontext eine immer größere Rolle. Hier konnte ich bereits einige Dinge umsetzen oder zumindest probieren, denn am Versuch, etwas Neues zu integrieren, scheitert es leider oft. Argumente sind dann oft folgende: keine Zeit, zu wenig Personal, kann ich nicht, keine sofortige Wirkung und damit kein Nutzen und so weiter. Inspirationen für Neues und auch Gegenargumente zu oben genannten erfahre ich durch den Podcast, durch deine Worte, lieber Bob, und auch eben durch die Aussagen der Podcast-Gäste.
Ja, super. Was ich toll finde, ist hier, dass zwei Dinge so eine große Rolle spielen. Einmal Haltung, ne? Haltung ist etwas, was sich ja nicht von heute auf morgen verändert. Bei mir auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich quasi in den letzten 15 Jahren immer mich weiterentwickelt habe und dann natürlich durch diese Podcast-Gespräche einmal mehr. Und manchmal ist es so, dass man eine Erkenntnis bekommt. Zum Beispiel, ja, jetzt, wir hatten es gerade in Bezug auf Vandalismus oder über den Umgang mit Kindern oder über selbstgesteuertes Lernen. Und dann überlegt man, wie kann ich das machen? Aber bis man das dann tatsächlich wirklich in eine Haltung überführt hat, das kann dauern. Und das ist natürlich super, wenn man dranbleibt. Und das andere ist, dass ich es auch toll finde, dass dieser Podcast, das ist ja auch ja fast eine Intention von mir, eine Zielsetzung, Argumente für dafür, wie Schule auch anders sein kann, an die Hand gibt. Ja, dass man das nicht nur so irgendwie aus dem Bauch raus macht, sondern sagen kann, also ich habe hier Experten gehört, ich habe da vielleicht auch weitergelesen. Immer wieder bekommen wir ja auch noch Mails, wo gesagt wird, da wurde ein Buch nochmal genannt, könnt ihr das nochmal in die Shownotes machen, falls wir es mal vergessen haben. Wir versuchen es ja immer reinzumachen. Also das ist eine ganz großartige Sache.
Die nächste Mail ist von Diana Weber. Sie schreibt, ich fasse es mal zusammen, dass es nicht die eine Folge gibt, die bei ihr alles verändert habe. Es sei die Summe der Folgen, die ihre Arbeitsweise verändert. Und sie zählt dann ein paar auf, die sie besonders beeindruckt haben. wieder die mit Stefan Rupane, aber auch Aladin Elmar Fadlani, Caroline von Saint-Ange und John Hattie. Und dann kommt aber etwas, was ich doch gern jetzt wörtlich zitieren möchte. Diana Weber schreibt: Ich gebe zu, manchmal ist es auch ein wenig frustrierend, den Podcast zu hören. Das ist immer dann der Fall, wenn aus der Wissenschaft irgendwas berichtet wird, das schon jahrzehntelang bekannt ist, es aber noch nicht umgesetzt ist. Wie erlebst du das, Bob? Also hat die Wissenschaft wirklich so wenig Einfluss aufs Schulsystem oder hat sich da nicht auch in den letzten Jahren an ein paar Stellen wenigstens etwas getan?
Also ich muss jetzt erstmal ganz klugscheißerisch sagen, es gibt natürlich nicht die Wissenschaft, sondern je mehr ich da selber Einblick erhalte, desto größer wird das Feld und desto unübersichtlicher. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in diesem vieldimensionalen System Bildung das Problem haben, dass manche Prozesse gar nicht transparent gemacht werden. Das heißt, selbst wenn irgendwas unten ankommt, weiß man gar nicht mehr, von wo ist es eigentlich ausgegangen. Und ich glaube, das wird jetzt aber vielen auf allen Ebenen bewusst, dass wir eigentlich mehr miteinander sprechen müssen, damit wir nicht in eine Haltung verfallen, die es manchmal gibt, von der Praxis aus gesehen. Die Wissenschaft weiß ja gar nicht, mit was für einer Realität wir zu tun haben. Oder von der Wissenschaft aus gesehen, die Lehrkräfte machen ja gar nicht, was wissenschaftlich eigentlich sinnvoll wäre. Sondern ich glaube, dass wir mehr Räume brauchen. Und das wird, wie gesagt, überall auch erkannt, wo diese Verbindung gelebt wird. Gleichzeitig glaube ich, dass der Podcast Die Schule brennt aber genau so eine Brücke auch ist, die eben zeigt, man kann hier miteinander reden und natürlich können wir nicht jetzt sozusagen jede einzelne Studie aufdröseln, aber zumindest Erkenntnisse schon mal offenlegen und auch zugänglich machen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, um dann weiter im Gespräch zu bleiben.
Genau, also man muss ja die Wissenschaft auch erstmal kennenlernen und wahrscheinlich haben viele genau. im Alltag überhaupt nicht die Zeit und die Muße, sich mit irgendwelchen Studien zu beschäftigen.
Genau, richtig, ja.
Die Mail von Diana Weber geht noch ein bisschen weiter. Da zitiere ich noch einen weiteren Absatz. Sie schreibt nämlich auch: Meiner Meinung nach sollte das Hören Pflicht für alle Lehrkräfte, ob Leitung oder nicht, sein. Auch so manche KultusministerIn würde von der Lektüre profitieren, wobei wir hier in Niedersachsen ja gerade Glück haben. Eine Kultusministerin mit eigenem Bildungspodcast ist schon toll. Ist ja auch etwas, was sich in den letzten 3 Jahren verändert hat. Kultusministerin und Minister mit eigenem Podcast, da ist die Niedersächsin ja nicht die Einzige.
Ja, das stimmt. Ja, bei Sven Täuber war ich ja auch im Podcast. Ich finde die Idee super. Und zwar unabhängig davon, wie viele Leute das dann hören, weil es ist ja tatsächlich heutzutage so, irgendwie hat jeder einen Podcast. Ja, es ist wie bei Tattoos und also ich bin natürlich schuldig im Sinne der Anklage. Da muss man fast sagen, also hast du kein Tattoo, das ist ja was Besonderes. Oh, du hast keinen Podcast. Aber es ist der Versuch, sozusagen politisch auch die Tür zu öffnen. Und das finde ich ganz wichtig. Zwangsverpflichtung finde ich auf der einen Seite natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, wenn den Podcast ab morgen 800.000 Leute hören, fände ich das auch keine schlechte Idee. Da werden wir auf jeden Fall mal mit der Verwaltungsebene sprechen müssen.
Ne? Nächste Mail. Hallo Bob, ich heiße Anna und arbeite seit knapp 10 Jahren als Sonderpädagogin an einer freien evangelischen Schule. Kurz vor den Sommerferien bin ich auf deinen Podcast gestoßen und was soll ich sagen? Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Folgen ich seitdem gehört habe. Besonders beschäftigt haben mich zuletzt 3 Folgen, die mittlerweile schon ältere mit Raoul Krauthausen, klar, ergibt sich irgendwie. Die unfassbar bereichernde Folge mit Margret Rasfeld, die ich sofort mit der Schulleitung und dem Kollegium geteilt habe, weshalb wir nach den Herbstferien mit 2 Klassen in den Friday starten. Und zuletzt die Folge über den Umgang mit Exponentialkurven. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Christian Stöcker
war das, genau. Was wir dringend verändern müssen, schreibt sie. Und wie man dies tun könnte, beschäftigt mich derzeit beinahe dauerhaft und durch deinen Podcast bekomme ich immer wieder eine neue Idee.
Ja, ich will nur ganz kurz sagen, das freut mich auch, weil das natürlich auch eine Ebene ist, die wir abdecken. Und gleichzeitig bekommen wir immer, also was für eine Ebene meine ich, Sonderpädagogik, gleichzeitig bekomme ich immer auch Mails oder wir bekommen ja Mails, wo gesagt wird, sprecht doch auch mal über Berufsschulbildung zum Beispiel oder Ausbildung. Und dann fällt einem immer wieder auch auf, wie unglaublich breit das Feld ist. Ja, und wir versuchen natürlich, das auch abzudecken, aber es ist irre. Wir haben es gerade gesagt, der Podcast ist 3 Jahre alt. Wir haben über 130 Folgen und trotzdem haben wir noch Themen, die wir entweder nicht abgedeckt haben oder wo wir noch mal mehr rein sollten.
Noch nicht.
Noch nicht, genau, ja. Also Growth Mindset im Podcast, noch nicht. Aber deshalb ist es einfach auch schön, dass aus den unterschiedlichsten Bereichen die Menschen da zu uns sprechen.
Eine Rückmeldung von Nicolas Baro aus Freiburg. Er schreibt, ich bin Lehrer an einem Freiburger Gymnasium, Vater von 2 Kindern und habe schon in beiden Rollen, Lehrer und Vater, von den Folgen des Podcasts profitiert. Ich bin im 5. Jahr Lehrer. Mein Ref während Corona war eine Katastrophe, aber ich habe das Gefühl, dass was ich im Ref nicht gelernt habe, habe ich in den Jahren an der Schule seitdem nachgeholt. Entscheidend für meine Weiterentwicklung waren verschiedene Podcasts. Deiner gehört dazu. Insbesondere die Bedeutung der Pädagogik im Vergleich oder Konkurrenz zur Fachdidaktik wurde mir erst in der autodidaktischen Fortbildung mit Podcasts klar. An der Uni wurde ich jedenfalls nicht zum Pädagogen ausgebildet. Und er schreibt, insbesondere jene deiner Gäste beeindrucken mich, die wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Schule mit einer persönlichen Haltung verbinden und so versuchen, in der Bildung junger Menschen einen positiven Beitrag zu leisten. Mein besonderer Höhepunkt, erst vor kurzem die Folge mit Leander Greitemann. Seine Lebens- und Lehreinstellung sprach mich als Lehrer, vielleicht aber noch mehr als Mensch an. Ich habe das Gefühl, er hat vom Leben sehr viel verstanden oder zumindest gibt es zwischen seiner Sicht auf das Leben und seinen Herausforderungen bei mir eine riesige Schnittmenge. Also es geht um die Folge Leander Greitemann, im Jetzt-Leben statt Zielen blind hinterherzurennen. Unfollow your dreams. Was ich da interessant finde an der Rückmeldung ist, erstmal, also haben ja auch andere geschrieben, dass sie den Podcast als Fortbildung betrachten. Deshalb fand ich aber jetzt den Schluss interessant, denn diese Folge mit Leander Greitemann fiel ja eher so ein bisschen aus dem Rahmen. Das war eine persönliche Lebensphilosophie. Also vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben, Leander Greitemann hat ja dieses Gerede von, man soll seinen Träumen folgen, sich Ziele setzen und so erreicht man sie am besten. Da hat er etwas entgegengesetzt mit seinem Schlagwort Unfollow your dreams. Kannst du verstehen, dass ein Lehrer, der mitten im Beruf steht, gerade diese Folge so bereichernd fand?
Ja, klar. Also es ist ja, Unfollow Your Dreams ist ein Buch, das ich unzählige Male auch empfohlen habe. Und den wollte ich auch unbedingt da haben. Also jetzt mal vielen Dank nochmal an dich als Redakteur, dass ich solche Leute auch einladen kann, weil mir ja vorher schon klar war, das ist nicht explizit, so kann ich besser unterrichten, so kann ich das Bildungssystem verstehen. Wir hatten ein paar Folgen, die jetzt auch genannt wurden. Sascha Lobo zum Beispiel. Digitalisierung ja, aber ja nicht unbedingt, wie kann ich jetzt konkret digitalen Unterricht gestalten. Christian Stöcker, mit dem ich mehr über Schule reden wollte, aber es ging dann eigentlich um die gesellschaftlichen Entwicklungen, die große Beschleunigung. Und das sind aber alles Dinge, die ja den großen gesellschaftlichen oder vielleicht noch größer, ja, also sagen wir mal den weltpolitischen Rahmen bieten für das, mit dem Schule auch irgendwie zu tun hat. Deshalb finde ich es ganz, ganz toll, dass auch dieses Gespräch, bei dem ich mich, glaube ich, nicht ganz so zurückgehalten habe, wie ich es hätte machen sollen, weil ich das Gefühl habe, mit dem am Lagerfeuer zu sitzen. Ich hatte das Gefühl, wir sprechen hier miteinander. Ja, das finde ich großartig, dass solche Folgen dann auch so eine Wirkung entfalten. Das mit der Fortbildung sehe ich übrigens immer so zweigleisig. Auf der einen Seite finde ich das ganz toll und ich glaube, das ist auch eine Fortbildung to go. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass damit sozusagen Fortbildung als solche auch so ein bisschen ihren Schrecken verliert, weil, ja, sagen wir mal, in den ersten Jahren, in denen ich in Schule war, war Fortbildung oft das, was man machen musste. Und gleichzeitig hatte man das Gefühl, ich will eigentlich gar nicht. Also wenn das so eine Art freiwillige Fortbildung ist, ist das natürlich groß.
Wir haben jetzt noch einen deiner Gäste, also wir haben ja vorhin mit Stefan Rupana gesprochen, wir haben jetzt noch einen deiner Gäste heute in den Podcast eingeladen, aber bevor ich ihn vorstelle, muss ich erstmal noch eine kleine Vorgeschichte erzählen. Also wer die Schule brennt schon länger kennt, weiß, dass es im ersten Jahr, dass der Podcast im ersten Jahr noch ein bisschen anders geklungen hat. Da war es ein Podcast von SWR3 mit interessanten, prominenten Gästen. Also da war die Prominenz auch mehr im Vordergrund, aber nicht eben unbedingt aus dem Bildungswesen. Und dann hat SWR3 irgendwann gemerkt, dass ausgerechnet die Folgen besonders gut laufen, in denen es bildungspolitisch wirklich zur Sache geht. Also das war vor allem die Folge mit Aladin Elmar Falani. Und dann ist ja damals SWR3 auf uns zugekommen als Fachabteilung ab Wissenschaft und Bildung und hat gesagt, wir haben da einen super Podcast, aber gerade die Folgen, die besonders starke Resonanz hervorrufen, würden eigentlich eher zu euch passen als zu uns SWR3. Ja, wir sind ja eher so eine Popwelle mit einer anderen Marke. Und dann haben wir als Fachabteilung den Podcast übernommen. Das war Anfang 24 und haben den etwas stärker als echten Bildungsfachpodcast ausgerichtet. Und inzwischen ist es ja auch nicht nur ein SWR, sondern ein ARD-Podcast. Und der erste Gast nach dieser Staffelübergabe von SWR3 zu uns war Tobias Nolte mit der Folge Keine Angst vor Brennpunktschulen. Und in der Folge erklärt Tobias Nolte gleich am Anfang, warum er den Begriff schon nicht gerne hört und lieber von Schule in normaler Lage spricht. Hören wir noch mal kurz rein.
Wo kommt dieser Begriff Schule in normaler Lage her? Es ist ein bisschen der Versuch, sich abzugrenzen von bisher immer stark frequentierten Begriffen wie Brennpunktschule und Schule in herausfordernder Lage, weil es da doch immer sehr um den Blick geht, den Lehrkräfte oder die Gesellschaft auf sogenannte Brennpunktschulen einnehmen und damit ja auch so eine Stigmatisierung von Schulen in normaler Lage einhergehen. Und was wir mit dem Begriff versucht haben, umzukehren, ist der Blickwinkel, weil ihre Schule halt für die allermeisten unserer Kids eine ganz normale Schule ist. Und für die ist das normale Lage. Und diese Begriffe haben ja auch immer sehr etwas mit so Normvorstellungen zu tun. Und wenn man sich selber mal fragt, was bei einem im Kopf abgeht, wenn man von sogenannten Brennpunktschulen spricht oder an wen man primär denkt, wenn man von Schule in herausfordernder Lage spricht, da glaube ich nämlich, denkt man vor allem an die Herausforderungen, die Lehrkräfte an diesen Schulen haben und nicht so sehr an die Herausforderungen, die die Kids haben. Genau, war das unser Versuch, das aufzubrechen.
Genau, das war Tobias Nolte und wir haben ihn jetzt nochmal aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Hallo lieber Tobias.
Hi Bob.
Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe das wirklich schon oft zitiert und es ist total interessant, wenn man von Schulen in normaler Lage spricht, wie die Leute gleichzeitig lachen oder lächeln, aber die Erkenntnis dann auch irgendwie kickt. Können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Vorher aber erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum Leuchtturmpreis Ehrenamt.
Ja, vielen Dank.
Das ist ja ein Preis der Stiftung Ravensburger Verlag für dein Engagement beim Verein Related e.V. Vielleicht kannst du noch mal in ein, zwei Sätzen sagen, was du da machst.
Genau, wir als Verein haben den bekommen. Ne? Das bin ich explizit ich gewesen. Und es ist tatsächlich ein bisschen dem Podcast geschuldet gewesen, weil eine Mitarbeiterin der Stiftung den gehört hat und das Gefühl hatte, das passt inhaltlich einfach super gut zu dem im Ehrenamtspreis. Ja, mit Related versuchen wir eigentlich ein bisschen dem eine Struktur zu geben, wovon ich auch bei dir im Podcast geredet habe, nämlich eine andere Perspektive anzubieten auf das Arbeiten an sogenannten Brennpunktschulen. Und wir machen das aus zwei Perspektiven. Ne? Einmal ist das die Perspektive von jungen Menschen, von Schülerinnen aus Neukölln, die davon erzählen, wie ist es in solchen Schulen zu lernen, wie ist es in solchen Sozialräumen aufzuwachsen, welche Hürden haben wir eigentlich und vor allem zukünftige Lehrkräfte für diese Themen zu sensibilisieren. Und die andere Perspektive ist die von uns als Lehrkräften, die an solchen Schulen arbeiten und versuchen, A, mal eine andere Erzählung davon zu machen, wie ist es an solchen Schulen zu arbeiten und auch ein bisschen ja, zu erklären, warum machen wir das auch ganz gerne, warum ist das sehr sinnstiftend für uns, aber eben auch von unserem Prozess der Professionalisierung zu reden. Ne? Also wie hat sich unser Blick auf Schule auch verändert? Wie haben wir versucht, unser Arbeiten an das anzupassen, was es in solchen Sozialräumen wie Neukölln, die es nicht nur in Berlin gibt, ne, sondern in ganz vielen anderen Teilen Deutschlands natürlich auch. Genau, wie sind wir da angekommen und wie hat sich unser Blick auf Schule und das, was Schule tun sollte, um diesen Schülerinnen, die halt von teilweise sehr massiver Bildungsungerechtigkeit betroffen sind, besser gerecht zu werden?
Ich fand das gerade total spannend, als Gerber gesagt hat, dass du der erste Gast in diesem neuen Format warst, das mehr auf, sag mal, den professionellen Blick ausgerichtet ist als auf jetzt persönliche Erzählungen. Das ist schon 2 Jahre her. Du hast gerade von Professionalisierung selber gesprochen. Was ist denn seitdem auch in Bezug auf eure Organisation passiert?
Ja, das ist ein guter Hashtag, Professionalisierung auf jeden Fall. Das ist ziemlich genau das, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Also als ich bei dir eingeladen war, war das alles, Related hat nie so einen Masterplan gehabt, ne? Sondern das ist irgendwie sukzessive entstanden und wir hatten irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür. Dann haben wir angefangen, die Jugendlichen aus Neukölln mitzunehmen an die Unis. Und dann haben wir gemerkt, so sukzessive steigt irgendwie auch die Aufmerksamkeit. Und an dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ich bei dir im Podcast war, war einfach noch ganz, ganz viel so, das haben wir einfach so gemacht, so nebenher. Und mittlerweile, wir sind ein Verein geworden, wir haben eine Homepage, wir waren damals auch auf Social Media gar nicht zu finden zu dem Zeitpunkt. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Wir machen auf dem Wege einfach auch mehr Öffentlichkeitsarbeit, versuchen ein bisschen an dem Diskurs, um Schulen in normaler Lage oder sogenannte Brennpunktschulen teilzunehmen. Haben in der Zeit wirklich super viele Workshops an ganz unterschiedlichen Unis in Deutschland gegeben, halt, da waren wir, keine Ahnung, ich kann es gar nicht alles aufzählen, aber in Bremen, in Leipzig, in Freiburg, in Hannover, in Köln, Dortmund neulich, also sind ganz gut rumgekommen und es gibt da, ja, es gibt einfach viel positive Resonanz so und wir haben vor 2 Jahren das erste Mal auch ein Seminar hier an der Humboldt-Uni gegeben, was natürlich von der Struktur her nochmal was ganz anderes ist als im Workshop, ne? Weil im Workshop sind wir einmal da, machen 4 Stunden. Unseren Kram versucht natürlich irgendwie auch, ihr habt eben ja auch über Haltung gesprochen, genau auf dieser Ebene auch mit Lehramtsstudierenden zu sprechen, deren Blick ein bisschen zu verändern. Aber wir sind danach ja auch wieder weg und so ein Seminar, das trägt den Titel Was brennt hier eigentlich? Gute Schule unter erschwerten Bedingungen. Das ist halt wirklich die Chance, über ein Semester nachhaltig mit Studierenden zu diesen Themen zu arbeiten. Genau, also es ist viel entstanden so in den letzten 2,5 Jahren, weil die Nachfrage so wirklich immer weiter gewachsen ist und auch der Bedarf irgendwie ersichtlich ist, aber wir das ja alles ehrenamtlich machen, ne? Deswegen war auch so eine Anerkennung wie durch diesen Preis jetzt natürlich total cool. Und gleichzeitig haben wir irgendwie auch begrenzte Ressourcen und müssen einfach gucken, wo wir uns da hinentwickeln, wie viel wir einbringen können, was auch so ein bisschen vielleicht auch das finanzielle Fundament von so einem Verein werden kann. Das sind im Moment noch ziemlich schwierige Fragen, wo wir auch alle keine Experten für sind, ne? Weil wir zumindest die Erwachsenen bei uns alles Lehrkräfte sind, die in Schule angestellt sind, nie in so einer Start-up-Logik gedacht haben. Und von daher bin ich gespannt, wo sich das in den nächsten 2 Jahren so hinentwickelt.
Ja, klasse, weil wenn man so Gäste in Podcasts einlädt, dann ist das ja immer so eine Momentaufnahme und dann irgendwann denkt man, was wurde eigentlich aus? Und das ist so die beliebte Medienfrage, was wurde eigentlich aus? Mhm. Olaf Scholz oder in dem Fall Tobias Nolte. Ja, also vielen Dank
großartig
für die Einblicke. Und
ja, vielen Dank.
Du hast die Pointe ja schon verraten, dass durch den Podcast die Stiftung Ravensburger Verlag überhaupt auf dich aufmerksam geworden ist. Und es hat mir nämlich auch die Stiftung selber bestätigt. Also Verena Türk-Weishaupt von der Stiftung hat mir geschrieben, ohne Bob Blumes Interview mit Nolte über Bildungs-, Klammer un, Klammer zu, Gerechtigkeit und sein Engagement, weiß ich nicht, ob wir diese engagierte Organisation für unseren Leuchtturmpreis Ehrenamt entdeckt hätten. Vielen Dank für die Arbeit und den wertvollen Impuls. Herzliche Grüße aus Ravensburg. Und damit nochmal herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und alles Gute jetzt für die Weihnachtszeit und fürs nächste Jahr.
Alles Gute, Tobias. Cool.
Vielen Dank euch. Tschüss.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Vielleicht noch mal kurz zu dir, Bob. Also du bist ja seit Schuljahresbeginn, also nach den Sommerferien, nicht mehr als Lehrer tätig, sondern machst was?
Sondern ich bin Promovent, genau. Also ich bin Promovent, das heißt, ich bin gerade dabei, mir anzuschauen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für Schülerinnen und Schüler eigentlich wirklich relevant sind. Und das ist ein ziemlich breites Feld, glaube ich, das kann man sagen. Und was ich jetzt auch schon mitbekommen habe, ist, wie man in dieser Phase der Promotion, selbst am Anfang, pubertär wird, also himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, je nachdem, wie man, an welcher Stelle man gerade ist, genau.
Aber ist eine Pause an der Schule oder?
Genau, also ich bin beurlaubt, ich bin immer noch verbeamteter Lehrer und ich werde jetzt einfach schauen, wie lange ich brauche, um dieses Projekt dann auch zu beenden, genau.
Ja, dann wünsche ich auch dir alles Gute dafür und ich habe noch 2 Grüße mitgebracht, ebenfalls von Gästen des Podcasts. Der erste ist von Ferdinand Stebner.
Immer wenn ich Bob Blume höre im Podcast oder bei Instagram sehe, bin ich beeindruckt davon, wie schnell er sich in die aktuellsten Themen reinarbeitet. Ich bin beeindruckt davon, dass er sich das traut. Ich als Wissenschaftler würde mich das niemals trauen. Es ist allerdings auch nicht meine Aufgabe. Und ich bin beeindruckt davon, wie gut er das hinbekommt, wie tief und schnell er sich in Dinge reindenken kann. Es ist ein Zeichen dafür, für sein unglaublich großes Vorwissen und vor allem dafür, dass er ein sehr breites Wissen hat und in der Lage ist, sich halt eben schnell reinzudenken in diese neuen Sachverhalte. Er polarisiert mit seiner Art und Weise. Nicht jeder und nicht jeder kommt damit zurecht. Das ist irgendwie auch verständlich und gleichzeitig denke ich, dass das sehr wertvoll ist. Er informiert eben nicht nur, sondern er kritisiert auch und er sensibilisiert für Themen und kitzelt die Menschen. Er kitzelt sie und bringt sie dazu, über Themen nachzudenken und sich zu verhalten. Und dementsprechend erachte ich diese Arbeit von Bob Blume als eine wichtige Arbeit. Und ich sage danke, lieber Bob.
Hi, mein Name ist Lisa Niendorf und ich freue mich sehr, mit den folgenden Worten die Arbeit von Bob zu würdigen, denn ich finde, er hat verändert, wie wir über Bildung sprechen, dass wir auch über Bildung sprechen, dass das medial stärker verfolgt wird, dass das politisch auch einen Raum oder noch einen stärkeren Raum bekommt. Bob hat die großartige Gabe, Menschen zusammenzubringen, die über Bildung sprechen, die über Bildung nachdenken und denen eine große Reichweite zu geben. Und das ist halt auch geschaffen worden durch diesen Podcast. Völlig egal, für welches Thema man sich interessiert. Mittlerweile lässt sich eigentlich fast jedes Thema mit jeder oder mit einer Folge abbilden und man kann innerhalb von 40 Minuten Deep Dive machen in dieses Thema und kann dann in den Shownotes noch weitere Anregungen finden. Für mich ist das immer einer meiner ersten Anlaufstellen, wenn ich mich mit einem Thema neu auseinandersetzen möchte oder auch neu vertiefen möchte. Und eine Folge ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich die von Robin Malloy. Was braucht oder welche Eigenschaften braucht eigentlich eine gute Lehrkraft? Da habe ich viel gelernt und habe dort auch für mich persönlich ganz viel mitgenommen.
Ja, wow. Also das ist natürlich unfassbar toll zu hören. Gleichzeitig muss man sagen, dass Ferdinand Stebner ja tatsächlich auch Wissenschaft und jetzt Instagram, das heißt Wissenschaftskommunikation, verbindet und Lisa Niendorf sowieso. Also es sind ja beide Menschen, die vorbildlich sind darin, die Erkenntnisse, die sie auch in ihrer Lehre immer wieder herausarbeiten, auch zugänglich zu machen. Deshalb freut mich das besonders, dass da so ein großes Lob kommt. Und na klar, ich traue mich das auch nur, weil ich, glaube ich, an der richtigen Stelle manchmal auch naiv genug bin. Das braucht man ein bisschen, weil wenn man sich, egal in welches Thema, einarbeitet, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, boah, ich habe total Schwierigkeiten, das jetzt auf 30 Minuten zu bringen oder gar auf eine oder auf zwei Minuten. Also dieses Defizit, dass es immer klar ist, habe ich gerade schon mal gesagt, immer natürlich auch ein Tanz auf der Rasierklinge. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht einigeln, sondern dass wir versuchen, wie es gerade auch gesagt wurde, dass die tollen Menschen und natürlich ihre Arbeit einem möglichst breiten Publikum auch bekannt gemacht werden. Und das versuchen wir mit dem Podcast. Es ist wirklich toll, dass das auch an der Stelle so ankommt. Insofern kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, ganz herzlichen Dank für die Zuschriften. Ganz herzlichen Dank für alle, die diesen Podcast so häufig hören. Wie gesagt, bis wir bei den 800.000 Lehrkräften sind, die es gibt, dauert es noch ein bisschen. Und das mit der Verpflichtung kriegen wir vielleicht auch nicht hin. Aber empfehlt die Folgen ruhig gerne weiter. Da freuen wir uns drüber und ich glaube, alle profitieren davon. Es gibt eine kleine ferienbedingte Pause. Das heißt, ihr könnt euch jetzt mal ein wenig von den substanziellen Informationen erholen und mit der Familie über ganz viele andere Sachen reden außer Schule. Und hier geht es dann weiter am 12. Januar.
Ja, danke auch von mir. Manch wissen es ja, ich bin eigentlich auch beim Podcast Das Wissen tätig. Vielleicht ein Tipp, wer ihn noch nicht kennt: Das Wissen hat täglich eine Folge zu allen möglichen wissenswerten Dingen, von Geschichte, Naturwissenschaft, Gesellschaft, viel auch politische Themen sind dabei. Und wir haben auch regelmäßig Folgen zum Thema Bildung. Die haben wir auch auf einer eigenen Seite gebündelt. Also wer speziell Folgen, Dokumentationen hören will zum Thema Bildung, den Link stellen wir in die Shownotes. Da gibt's eine Seite, wo alle diese Folgen abrufbar sind. Ansonsten auch von mir schöne Ferien jetzt erstmal und bis zum neuen Jahr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.